Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Heute bei mir zu Gast im Podcast Jan Fleischhauer. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herr Fleischhauer, Sie haben ein Buch geschrieben, Du bist nicht allein, das Mehrheitsparadox oder was passiert, wenn die Mitte der Gesellschaft das Gefühl hat, am Rand zu stehen. Sie sagen, es gibt immer mehr Bürgerinnen und Bürger, die das Gefühl haben, mit ihrer Meinung am Rand zu stehen. Wie konnte es denn so weit kommen in unserem Land?
Weil die anderen die Meinung bestimmen bzw. den Ton angeben. Und das ist halt so ein auch wissenschaftlich ganz gutes untersuchtes Phänomen, dass wenn man das Gefühl hat, naja, man steht eigentlich auf verlorenen Posten beziehungsweise allein mit seiner Meinung, dass man dann denkt, na Gott, da halte ich doch lieber mal die Klappe. Man will sich auch nicht lächerlich machen. Und wenn das dann ganz viele Leute tun, dann geben eben diejenigen den Ton an, die sich ein bisschen mehr trauen, müssen, besonders laut sind und sehr entschieden. Und das passiert, dann passiert es eben, dass die Minderheit bestimmt und nicht die Mehrheit. Die tröstliche Nachricht ist, wenn man da mal was sagt, dann überrascht feststellt, oh, gibt ganz viele, die man auf der Seite hat, also die sagen, du, ich sehe das genauso wie du.
Ja, und wer ist denn jetzt die Minderheit? Also wer ist diese laute Minderheit und wer ist diese ja, schweigende Mehrheit? Also wer gibt denn da den Ton an in Deutschland?
Naja, so aus meiner Sicht sind es eher die Linken, die den Ton angeben. Ne? Also man muss ja nur die Zeitung aufschlagen oder Fernseher einschalten. Das sind in der Regel Leute, die ihr Kreuzchen vermutlich bei der Wahl dann bei den Grünen oder bei der SPD machen. Also vor allem bei den Grünen. Und die sind natürlich auch dominant in Redaktionen. Also das sind die Lebenswelten, in denen nun Linke eindeutig das Sagen haben. Medienwelt, Kulturwelt und die akademische Welt. So in der Wirtschaftswelt eher nicht. All die verhalten sich da manchmal auch opportunistisch. Also das und Vogue-Denken, das hatte vor 3, 4, 5 Jahren auch Einzug gehalten, da bis in die DAX-Konzerne. Dann haben die ja auch überall kleine Regenbogenflaggen gepostet und bei Black Lives Matter irgendwelche Ehrenerklärungen abgegeben. Ob wie das so ist in der Wirtschaft. Wenn dann da der Wind dreht, dann sind die ganz schnell auch wieder auf der anderen Seite. So, und die Mehrheit des Landes, das sehen wir in Umfragen, beziehungsweise in Wahlergebnissen, wählt ja nun erkennbar nicht links. Ne? Also bei der letzten Bundestagswahl haben Grüne, SPD und Linkspartei zusammengerechnet jetzt 43% der Sitze im Deutschen Bundestag geholt. Also die andere Seite nun eindeutig mehr. Und wenn man aktuelle Umfragen zugrunde legen würde, dann würden die Linken, also Grüne, SPD, Linkspartei überhaupt nur noch auf 35% kommen.
Ja, und da gibt es ja die Brandmauer zwischen AfD und CDU. Das Thema haben Sie jetzt ja angesprochen. Also eigentlich wählt das Land Mitte-Rechts und sie bekommt eine linke Regierung oder eine linksgefärbte Regierung. Wie löst man das auf? Also wie kann man das Problem beheben? Also ist die Stimme des Bürgers wirklich nichts wert? Also ist es der Politik egal, wie gewählt wird? Oder gibt es da aus Ihrer Sicht noch eine Lösungsmöglichkeit?
Na, erstmal ist es eine fabelhafte Lebensversicherung für alle Linken, ne? Beziehungsweise die SPD. Also wenn man jetzt bei Wahlen schon mal 23% beim letzten Mal aus übergeordneten Gründen rausrechnet, also die AfD stimmen, ja, dann bleibt ja nur eine CDU, CSU, SPD-Regierung. So, deswegen kann die SPD so tun, als ob sie nach wie vor im Kanzleramt sitzt. Bislang sehe ich auch nicht größere Anstrengungen, das aufzulösen. Also die Folgekosten dieser sogenannten Brandmauer, also Brandmauer heißt ja nicht mal überhaupt, sich in irgendeiner Weise mit der AfD näher beschäftigen, beziehungsweise mit denen zu reden. Also wir reden ja noch gar nicht von Koalitionen. Schon das Gespräch überhaupt auf Ebene von Führungsleuten gilt ja als Verstoß gegen diese Brandmauer. Ja gut, wenn man das jetzt so weiter exerzieren will, dann bleibt es natürlich bei einer Regierungsbeteiligung linker Parteien. Im Zweifel reicht es dann halt irgendwann mit der SPD nicht mehr. Dann muss die CDU die Grünen noch dazu nehmen und demnächst, wie in Sachsen-Anhalt, wenn man an der AfD vorbeikommen will, auch noch die Linkspartei. So. Und irgendwann ist die Demokratie im Eimer, würde ich sagen, dann.
Ja, genau, wie geht es denn weiter? Also ich sage jetzt mal, CDU und Linkspartei, die haben ja, würde ich jetzt mal behaupten, normalerweise nicht so viel miteinander zu tun, um es mal vornehm zu formulieren. Und wenn die jetzt beide in der Regierung oder in der Minderheitsregierung zusammenarbeiten, wie auch immer, dann kommen ja zwei politische Strömungen zusammen, die nicht zusammenpassen. Also wie geht es denn dann in unserem Land weiter? Also was ist da so Ihre Prognose?
Also ich verstehe manchmal auch die CDU ehrlich gesagt nicht. Also jetzt gucken ja alle wie das Kaninchen auf die Schlange nach Magdeburg, ne? Mhm. Und ich glaube heimlich halten jetzt alle im Konrad-Adenauer-Haus, also der Parteizentrale der CDU, die Daumen gedrückt, dass Herr Sigismund die absolute Mehrheit schafft. Das sagt natürlich keiner öffentlich, aber heimlich klar, weil wenn er die nicht hinkriegt, dann steht man ja vor der Frage, was nu? Und da müsste man sich irgendwie mit der Linkspartei möglicherweise zusammentun. Es gibt übrigens, das scheint dem einen oder anderen entfallen zu sein, auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linkspartei. Und wenn ich mir den letzten Parteitag angucke, der Linkspartei, dann kann ich jetzt irgendwie nicht erkennen, was an denen jetzt irgendwie viel demokratischer oder besser sein soll als an der AfD. Im Zweifel haben die den gleichen Talk drauf, also öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel zu beschimpfen, ja. Nur reden die dann nicht von Systemlingen, sondern gleich von Verbrechern. Bei der Linkspartei ist es übrigens auch ganz normal, dass man dann Leute, die irgendwie mehr verdienen oder irgendwie Unternehmen leitet, dass man sagt, die muss man jetzt einer vernünftigen Arbeit zuführen. Das ist so ein stalinistischer SED-Ton, ja. So ein Gulag-Ton. Ist da alles total normal, ja. Ich bin ja nicht im Beratungsgeschäft, aber meine Empfehlung wäre, aus Sicht der CDU mal drüber nachzudenken, eben ja, wie besetzen wir uns mit der AfD ins Benehmen? Es gibt ja einen Paradefall in der deutschen Geschichte. Das ist sozusagen der, da hat man das ja schon mal durchexerziert. Das war in den 70er, 80er Jahren. Wie gehen wir mit den Grünen um? Ja, die hatten das, auch die Grünen übrigens, hatten ganz viele irre Leute an Bord. Also den anderen kannte ich ja noch, also Jutta Ditfurth, Thomas Ebermann, das war so ein Spätkommunist aus Hamburg. Für den war ja noch die DDR zu lasch. Ja, die wollten die Totalverstaatlichung in Deutschland. So, und da war die Ansage jetzt in diesem Fall der Sozialdemokratie an die Grünen, wenn wir der Idee näher treten sollen, irgendwie euch mal mit euch so an Bord zu nehmen, dann müsst ihr euch halt von diesem Fundi-Flügel trennen, beziehungsweise müsst ihr die einhegen. Und das wäre ja die Forderung, die man auch an die AfD stellen könnte. Kann die AfD ja immer noch sagen, machen wir nicht. Wir finden Herrn Höcke toll, da soll unser heimlicher Parteivorsitzender sein, ja so. Dann geht's halt nicht, aber man kann ja mal einen Versuch machen.
Ja, die Frage an Sie, also ist es für die AfD auch sehr komfortabel zurzeit? Also ich habe die Brandmauer, ich kann sagen, okay, keiner will was mit uns zu tun haben, wir werden nicht eingeladen, dann mache ich so als MdB der AfD einmal am Tag so ein Video für TikTok und dann war es das mit der Arbeit, also tollen Stundenlohn und hängt vielleicht noch ein bisschen in der Fraktion ab mit meinen Buddies, aber ist es für die AfD auch sehr komfortabel zurzeit?
Absolut, würde ich sagen. Also die müssen sich auch nicht besonders anstrengen, die können das halt irgendwie wilde Forderungen und Papiere schreiben. Papier ist ja bekanntlich auch geduldig und so ein Druck von außen hat ja eben auch den Effekt, dass er zusammenschweißt und auch Leute zusammenschweißt, die möglicherweise ja Differenzen miteinander haben. Also auch in der AfD gibt es nicht nur verschiedene Flügel, sondern da gibt es natürlich enorme Widersprüche. Und richtig auch Lager. Auch Lager übrigens, die sich spinnefeind sind. Das sieht man ja, zum Teil bricht das ja auf. Jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Ne? Mhm. Das heißt, wenn man denen jetzt ein Angebot machen würde, dann müssten die sich das ja auch überlegen. Es wird auch einen Teil von AfD-Abgeordneten geben. Also da gilt das vor allen Dingen, die auch ganz gerne mal mitregieren würden. Weil mitregieren heißt ja auch Macht haben. Da hast du einen Dienstwagen, da hast du Personal, da hast du ein schön ausgestattetes Büro, du hast was zu sagen, all das. Ja, das ist ja eine große Verführung.
Ja.
So. Und dann müsste sich ja die Parteispitze mal überlegen, wie kommen wir an die Macht. Bislang sagen die, das ist ja, da müssen sich die Frage ja gar nicht stellen, weil es ja gar kein Angebot gibt. Da müssten sie sich ja überlegen, also machen wir es aus eigener Kraft, also alles Weidel als Bundeskanzlerin, dann ja mit 46 bis 48%. Das kriegen wir alleine hin. Das ist übrigens die Ansage jetzt auch von den Siegmund in Sachsen-Anhalt. Also nur alleine. Mhm. Okay, bon chance, würde ich sagen. Ja? Der Letzte, der das geschafft hat, war Konrad Adenauer. Aber man soll sich ja große Ziele setzen. Oder man sagt, nee, das wird aus eigener Kraft nichts. Jedenfalls nicht in den nächsten 30, 40 Jahren. Oder sagen wir in den nächsten 10 Jahren. Also im überschaubaren Horizont, Zeithorizont, müssen wir uns also einen Koalitionspartner suchen oder irgendwie eine andere Variante, also wie wir an die Macht kommen. Und das Natürliche ist eben in diesem Fall mit der CDU irgendwas zu machen. So, und dann muss man überlegen, was geben wir denen, was geben die uns, und dann ist man irgendwie in den Verhandlungen. So das normale demokratische Geschäft. Das heißt natürlich nur dann auch, muss man ein paar Federn lassen. Ne? Also dann kann man nicht mit dem Maximalprogramm durchstarten. Das ist auch interessant. Also genau das sagt ja Herr Siegmund jetzt in Sachsen-Anhalt. Also er will nicht den Fehler machen wie andere, also zum Beispiel Herr Merz. Also nur oder gar nicht. Finde ich auch, das muss man echt mal sehen. Also wenn er es nicht schafft, dann vors Wahlvolk zu treten und sagen, ihr habt mir zwar 43-44% gegeben, aber mir fehlen halt jetzt 2% zur absoluten Mehrheit. Nee, dann möchte ich nicht regieren. Dann müssen die anderen das jetzt machen. Ich weiß nicht, ob das gut ankommt. Das wird man dann sehen.
Ja, also würden Sie sagen, CDU soll den Ball dann auf jeden Fall zu Herrn Siegmund spielen und sagen, okay, jetzt kümmere dich um Regierung, du bist stark. Ja,
also ich verstehe überhaupt nicht, immer dass sich die CDU immer den Kopf der anderen Leute zerbricht. Also Herr Schulz heißt er, glaube ich. Muss ich mal nachgucken, weil ich den auch nicht kenne. Sven Schulz heißt er, glaube ich. Das ist der Kandidat der CDU in Sachsen-Anhalt. Die meisten Sachsen-Anhaltiner wissen gar nicht, dass es der amtierende Ministerpräsident ist. Das ist sozusagen Hauptproblem. Wenn der, sagen wir mal, so mit 23-24% durchs Rennen geht und der andere hat 42, der macht man sich doch fast lächerlich, wenn man dann als CDU sagt, ja, jetzt müssen wir überlegen, wie wir sozusagen das Land retten. Nee, würde ich sagen, das ist jetzt alles die Aufgabe von Herrn Siegmund und der AfD. Der hat 43%, das ist das Normale der Demokratie. Er soll jetzt auch mal überlegen, wie er Sachsen-Anhalt regiert. Oder nicht regiert, meinetwegen auch nicht regiert. Da geht es halt im Totalchaos. Aber da würde ich mal sagen, die Plakette würde ich dann auch mal vor Weil anheften. Die Chaos-Plakette.
Ja, also wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die Wahlen im Osten, also Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, die stehen ja auch noch an, dann am 20. September. Da gibt es dann wahrscheinlich in Berlin einen Linksrutsch. Und nochmal auf Ihr Buch zurückzukommen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, also es ist wirklich ein grandioses Buch. Wir hatten ja auch eine tolle Vorstellung in Saarbrücken mit 300 Besuchern. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Sie haben ja auch eine These, die sagt, die gesellschaftliche Konfliktlinie in unserem Land verläuft zwischen Stadt und Land. Vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen erläutern, weil ich bin ein Dorfkind und das interessiert mich natürlich sehr. Also, und Sie sind eher in der Stadt unterwegs, wo jetzt die Konfliktlinien zwischen uns verlaufen.
Also das Buch nimmt ja die Mitte der Gesellschaft in den Blick. Wo lebt die Mitte, kann man sich ja fragen. Und wenn die Zeitung aufschlagen, also Süddeutsche, Spiegel, Zeit, dann denken Sie, die Mitte Deutschlands lebt auf gewachsener Altbaudiele in Frankfurter Westend, München, Schwabing oder Berlin-Friedrichshain. Das ist aber nicht die Wahrheit. So, die Wahrheit ist, die Mitte lebt in Städten zum Beispiel, wir haben mal wie Bitburg, Taubersbischofsheim, Wetzlar. So, das ist so das, was die als Provinz ja so beschrieben, besonders verspottet wird. Das ist die Mitte Deutschlands. Da leben 75-80%. Ja, also in den Großstädten, gerechnet Großstadt ab 400.000, das sind nur 19%. Das heißt, die Mitte Deutschlands, sie hat auch kein Problem mit Häkeldeckchen. Ja? Die hat dann im Zweifel auch draußen so eine Fußmatte liegen, da steht dann Salve drauf oder, ich weiß nicht, was Sie da haben, aber so ein Becher. Ne? Ich bin auf der Arbeit und nicht auf der Flucht oder so. Also das Ganze, ja. So, die grillt auch gerne, fährt auch noch Auto, ja. Zum Muttertag gibt es Schnittblumen, so, ja. Oder sich einen Kopf machen. Das ist die Mitte Deutschlands. Die hört Helene Fischer. Ja, ist im Verein, so. Ja, nur, die kommt ja eben in der medialen Betrachtung ganz wenig vor. Weil natürlich die meisten Journalisten, jeweils bislang, weil sie das leisten konnten, kann sich auch ändern in den nächsten Jahren noch. Die lebt natürlich da, wo man im Wesentlichen auch grün wählt. Also in den Innenstadtlagen. Also wenn sie im Prenzlauer Berg vor die Tür treten, beziehungsweise einen Blumentopf aus dem Fenster werfen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Journalisten erschlagen, nicht bei 80%, ja. So, ja. Das ist so. Aber wenn sie natürlich von lauter Leuten umgeben sind, die auch grün wählen, dann neigen sie natürlich die Macht des grünen Denkens zu überschätzen. So. Das ist ein bestimmtes Blasenphänomen. Und deswegen würde ich sagen, lohnt es sich mal auszugeben, also zum Beispiel in die Fläche des Landes. Ja, so. Da haben die doch auch ganz andere Themen, die haben auch ganz andere Probleme. Und wenn das jetzt nur die Journalisten wären, die in diese Welt kaum noch einen Fuß setzen, würde ich sagen, na gut, so ist es halt, dann hat das halt schlechte Auswirkungen auf die Auflage. Ein bisschen die Einschaltquote. Aber das Dumme ist, dass es ja für die Politik auch in verstärktem Maße gilt. So, und das beschreibe ich ja auch. Also, wir denken ja immer, wir hätten die Leute gewählt, die uns repräsentieren. Das gilt ja nur für 50%. Also dann die direkt gewählten Abgeordneten. Mhm. Die müssen doch im Wahlkreis verankert sein. Der Listenabgeordnete nicht. Und die letzte Wahlrechtsreform, die jetzt die Ampel durchgesetzt hat, übrigens mit Stimmen der CDU, die hat ja dazu geführt, dass das Direktmandat noch mehr entwertet wird. Also es gab jetzt bei der letzten Bundestagswahl zum ersten Mal das Phänomen, dass da Leute sich gefreut haben, ich habe meinen Wahlkreis gewonnen. Ja? Das ist das Urdemokratischste überhaupt. Also zum Beispiel in Augsburg, der arme Kandidat von der CSU, der hat gewonnen, seinen Wahlkreis ganz direkt. Und wer ist eingezogen im Deutschen Bundestag? Über die Liste in diesem Fall die Gegenkandidatin, ja, Claudia Roth. Die lag zwar ganz weit unten, aber weil diese Wahlrechtsreform dazu geführt hat, dass jetzt auch eine ganze Reihe von Direktkandidaten leer ausgehen und Platz machen müssen für Listenabgeordnete. Das halte ich für eine ganz, ganz schlechte Entwicklung. Und die wird dazu führen, dass es eben das, was ich beschreibe, diese Entfernung von den Menschen eher zunehmen wird.
Also was bei uns auf dem Dorf groß diskutiert wurde, war natürlich das Heizungsgesetz. Also ich kann mir vorstellen, in einer Großstadt ist das nicht das Thema, da wohne ich im Mehrfamilienhaus, da gibt es irgendwie, ich weiß nicht, Fernwärme oder was auch immer. Also da beschäftige ich mich eher nicht mit der Heizung und bei uns war das irgendwie so gefühlt Volksaufstand oder Grundsteuerreform. Da gab es eine Veranstaltung in unserem Dorf, das Dorf hat 2500 Einwohner, da waren 300 Leute in der Halle. Also das sind so Themen, die das Dorf bewegt haben und das Verständnis war wenig ausgeprägt für das Handeln in Berlin. Wie kann man das denn nochmal kitten? Also würden Sie sagen, okay, wir brauchen eigentlich nur direkt gewählte Abgeordnete, also die verwurzelt sind. Ich meine, CDU ist das ja noch, oder auch in der SPD, der Fall, dass das zumindest im Saarland die Abgeordneten ja auch verwurzelt sind, die nach Berlin geschickt werden. Aber wie kann man das nochmal heilen? Also wie kann man den Graben nochmal zuschütten zwischen Stadt und Land?
Also mehr direkte oder mehr Elemente direkte Demokratie wären wünschenswert. Ich glaube auch, soll diese Wahlrechtsreform ja nochmal sozusagen begutachtet werden, das zurückzudrehen, in diesem Fall möglicherweise ist genau anders zu sehen. Also man will ja den Bundestag verkleinern, das ist ja ein löbliches Ziel, da sitzen zu viele Leute und das heißt, den Anteil von direkt gewählten Abgeordneten zu erhöhen zu Lasten der Liste, das wäre zum Beispiel der richtige Weg. So. Ich persönlich wäre natürlich auch ein Fan des Mehrheitswahlsystems. Also so wie man das in England hat, ne? Mhm. Einer gewinnt im Wahlkreis. Und nur einer. So, und dann repräsentiert er den Wahlkreis und das führt natürlich zu klareren Mehrheiten und nicht zu diesen zersplitterten, wie wir das haben. Also gut, das ist so ein Bereich sozusagen der Träume. Ne? Man darf ja noch Träume haben. Mhm. Aber all das, was dazu führen würde, dass Menschen den Eindruck haben, wie ich wähle, wem ich meine Stimme gebe, das macht einen Unterschied, das zählt, das wäre hilfreich. Das ist ja natürlich übrigens auch ein Erfolgsgeheimnis der AfD, das ist ja das Versprechen, zum Beispiel von Herrn Siegmund. Deswegen kriegt er ja 43%. Das ist so. Die Leute haben zum ersten Mal das Gefühl in Sachsen-Anhalt, jetzt geht's wieder um was. Also meine Stimme zählt. Ich meine, dass wir da auch ständig über die reden. Das ist ja ein Winzland. Das ist ja über 2,1 Millionen Einwohnern. Normalerweise guckt man da sozusagen drüber. Ja, so aus Sicht von Nordrhein-Westfalen, Berlin oder Bayern. Das ist natürlich auch so ein Ego-Flash. Ja? Alle reden über Sachsen-Anhalt. Und wem verdanken sie es? Nicht Herrn Schulze und der CDU.
Ja, also wir sind gespannt, aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu Ihrem Buch nochmal. Also Sie machen sich ja über viele Auswüchse des, ich sag jetzt mal, progressiv-linken Milieus lustig. Verraten Sie uns jetzt mal das lustigste Beispiel aus dem Buch. Also dass wir so ein bisschen Lust aufs Buch bekommen und sagen, okay, das muss ich jetzt weiterlesen? Also was war so das lustigste Beispiel?
Weiß ich nicht. Also es gibt ja immer also gehaltvollere Kapitel. Ne? Also es geht zum Beispiel um die Politisierung der Justiz. Dem widme ich, weil natürlich die Demokratie ja einen Schönheitsfehler hat, nämlich, dass sie ab und zu auch mal verlieren können. Ne? Also gerade Rot-Grün. Und dann ist all das, was sie gerade aufgebaut haben, ist dann möglicherweise, wird von den Nachfolgern umgedreht. Und dann wäre es natürlich schön, eine Schadensversicherung gegen diesen Schadensfall der Demokratie zu haben. Und das ist, indem sie eben auf die Richterbank ihre Leute setzen. Ne? Das ist dann die Rückversicherung. Das findet dann so im Hinterzimmer statt. In der Regel sehen sie es nicht, manchmal sehen sie es. Darum geht ein Kapitel, aber es gibt natürlich auch lustigere Kapitel. Also ich habe über den Vorordnerhymne geschrieben, also den Vorörtler, ja, und hier sozusagen die Orte des Grauens durch, vom Speckgürtel angefangen, dann über den Randbezirk in den Vorort und aufs Land. Das Land kommt ja praktisch gar nicht mehr vor. Das kommt übrigens am Wahlabend auch gar nicht mehr vor, ja. Wenn sich so diese Tortendiagramme aufbauen, ja, wer wie gewählt hat. Dabei leben auf dem Land auch noch eine ganze Menge Leute, ja. Also da kennt man eigentlich nur den Dörfler so als Figur des Grauens, der den Städter dann erschlägt, wo der dann in seinem Blute liegt. Der arme Städter, ja. So, das hat mir Spaß gemacht zu schreiben. Ich habe auch ein Kapitel an dem, das mir auch persönlich so am Herzen liegt, über Utopie. Ich komme ja aus dem Jahrhundert der Utopie. Ich komme ja aus dem Jahrhundert, wo eben noch die Linke auch wirklich große Ideen hatte. Und jetzt haben wir ja so eine merkwürdige, es gibt ja so eine Verzichtsethik, die sich über alles gelegt hat, ja. Also das ist ja nicht mehr, sondern weniger ist ja jetzt der neue sozusagen Gospel der Linken, ja. Also weniger Emissionen, ja, weniger Footprint, ja, auch weniger verbalen Fallout, wenn sie so wollen. Alle müssen sich irgendwie am Riemen reißen. Also diesen Rückzug ins Heimische, ja, so auf die Scholle, wo es auch eine interessante übrigens Parallelität mit der Rechten gibt, ja. Auch da versagt man sich ja Reisen ins Ausland und nur noch heimische Kost, dann eben nicht aus Klimagesichtspunkten, sondern eben aufgrund der völkischen Bewegung, ja, aber das Endziel ist das gleiche, ne? Nur noch Sommerurlaub auf dem Brocken, ja, beziehungsweise einmal im Jahr darf es an die Ostsee gehen, ja. Das ist so. Und ich glaube, davon lebt das Buch auch. Es ist ja eine Art von Alltagssoziologie auch, weil Meinung, ja gut, das ist auch ganz schön, wenn man sie lustig aufschreibt, aber das Versprechen ist, mein Interesse war mehr. Deswegen steht auf hinten drauf ja auch, darauf war ich ganz stolz, ein Zitat des wahrscheinlich im Augenblick einflussreichsten Soziologen, den es in Deutschland gibt, Armin Nasehi, der ist Professor an der Humboldt-Uni, der ist Professor an der Ludwigs-Maximilians-Universität, also hier bei mir in München, und der hat das, was man ein Blurb nennt in der Fachsprache, also eine Art, hat ein kleines Lob, ja, formuliert, darauf bin ich stolz. Also das ist eben nicht jetzt, da steht jetzt nicht ein Precht oder ein Lanz, sondern eben Armin Nasehi. So, das sagt mir was. Oder besonders soll den Leser auch signalisieren. Klar, es ist lustig, aber hier werden eben sozusagen soziologische auch Figuren in den Blick genommen. Ja? Alltagssoziologie eben.
Ja, und er schreibt ja, dass sie sehr, sehr unterhaltsam schreiben. Also das kann ich nur bestätigen. Also das macht wirklich Spaß, das Buch zu lesen. Ich habe es auch im Auto gehört. Also man muss da aufpassen. Gott sei Dank gibt es ja heute Assistenzsysteme, die einen in der Spur halten, ja, dass man nicht in die Leitplanke fährt. Also das,
ich habe es ja selbst eingesprochen. Das ist eine Sauarbeit, muss man sagen, wirklich. Ja. Also weil ich glaube, wir haben 4 Tage gebraucht, irgendwann irgendwie so wie mal immer 4 bis 5 Stunden. Ab und zu verspricht man sich auch. Es war so eine Regisseurin, muss es nochmal machen. Aber ich glaube, es hat sich am Ende gelohnt. Also die Leute, die es auch eben als Hörbuch sich runtergeladen haben, waren auch ganz happy und zufrieden.
Ja, vielleicht noch ganz kurz. Ihr Buch Unter Linken, das haben sie vor 16 Jahren, glaube ich, geschrieben, also 2009, 2010.
Genau. Und 2010 kam das auf den Markt.
Ja, und ich habe es wieder gelesen. Also, und da war so eine Sache. Also, mir ist vieles bekannt vorgekommen, also auch viele Vorhersagen, die sie da getroffen haben, dass das alles eingetreten ist. Und mir ist so eine Stelle aufgefallen. Damals gab es 23 Lehrstühle für Gender Studies. Heute sind es 180. Also, ist es schlimmer geworden, als sie prophezeit haben? Oder haben sie auch vielleicht so ein paar Lichtblicke, die sie mit uns teilen wollen?
Über den Gender Studies, das Schreckliche ist ja, Das war also nicht so eine Mode, ne? Ich glaube, das ist so eher im Abklingen. Also, zeigt sich ja auch, so ganz vorbei an der Mehrheit kommen sie nicht. Also, der Kampf zum Beispiel fürs Gendern, der ist im Grunde verloren. Also, es gibt jetzt noch, daran erkennen sie so die ganz Verstrahlten, ne, wenn die dann so mit Pause sprechen. Aber die Hoffnung war ja, also, jede Nachrichtensendung wird so vorgelesen und im Duden steht es am Ende auch, ne? Mhm. Wird das jetzt dazu führen, dass es weniger Lehrstühle gibt? Natürlich nicht, weil der Lehrstuhl, der einmal eingerichtet ist, den wird es jetzt erstmal für 25 Jahre geben. Das ist natürlich auch so grauenhaft. So. Aber wie gesagt, der Trost liegt auch darin, das habe ich auch von Nasehi, dem Soziologen, Gesellschaften sind wahnsinnig träge Wesen. Das ist einerseits betrüblich, vor allem für die Revolutionäre betrüblich, ja, die mit dem großen Plan kommen, ja. Und andererseits natürlich auch so ganz hoffnungsvoll, weil eben so diese radikale Veränderung, ja, die scheitert dann. Die scheitert an der Gesellschaft, ja. Und das ist im Zweifel, also die Gesellschaft ist eben in sich konservativ. Das sind so, und wenn sie da eben kommen und sagen, habe ich jetzt, also wie mit dem Heizungsgesetz, ne? Sie haben jetzt den großen Plan, die Transformation Deutschlands, ja, in jedem Keller. Ja, wir wissen, wie das ausgegangen ist, ne? Und deswegen Gesellschaften sind wie auch unsere sehr stabil. Und deswegen werden wir übrigens auch die rechten Revolutionäre überleben. Die werden die gleiche Erfahrung machen wie die Revolutionäre von links, die so in den 60er, 70ern auftraten. Ja? Die Revolution ist ja im Augenblick eine Rechte. Also die Rechten haben jetzt sozusagen die utopischen Vorstellungen, wie sie eben die Gesellschaft neu, in diesem Fall eben möglicherweise ethnisch neu formieren wollen. Ja? Da gibt es auch eine Transformationsideen. Die werden die gleiche Erfahrung machen wie die. Für die Revolutionäre von links. Es wird wahnsinnig mühsam.
Herr Fleischauer, vielen Dank. Nochmal Ihr Buch, Du bist nicht allein. Also wir verlinken es natürlich nochmal unter dem Video, unter dem Podcast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Nochmal danke für den Besuch in Saarbrücken und wir wünschen Ihnen alles Gute und bis bald.
Danke euch. Tschüss.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.